dass es zwischen der Gesellschaftsordnung, in der man lebt, also der Art und Weise, wie hier gewirtschaftet und die Gesellschaft organisiert wird, und der Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wird, einen Zusammenhang gibt und dass man diesen Zusammenhang erläutern will. Und deswegen möchte ich Ihnen vorweg erstmal vielleicht mal ein paar Sätze darüber zu sagen, was überhaupt gemeint ist, wenn man von Wissenschaft redet, und dann mich der Frage zuwenden, für welche Ziele und Zwecke wird eigentlich in dieser Gesellschaft Wissenschaft betrieben? Wie geht Wissensproduktion bei uns? Wobei ich mich konzentrieren will auf die staatlich organisierte Wissensproduktion in den Universitäten. Das soll nicht die Behauptung sein, die fände woanders überhaupt nicht statt. Wir als Gegenstandpunkt nehmen durchaus für uns in Anspruch, dass wir neue Erkenntnisse über den Gang der Verhältnisse in die Welt setzen, ohne deswegen in Amt und Würden seitens der offiziellen Universität zu sein. Aber wie sehen diese Ergebnisse dann aus, die von dieser staatlich organisierten Wissenschaft an der Universität produziert werden? Und wofür sind die gut? Wofür werden die dann in der Gesellschaft von den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten und Klassen und Interessenten benutzt, diese Ergebnisse? Wenn man sich das mal vorurteilsfrei anschaut, muss man eigentlich sagen, dass die Frage, wozu Wissenschaft betrieben wird, eigentlich unsinnig ist. Weil das ergibt sich ja schon aus dem, was man da tut. Man wendet sich der äußeren Welt, sei es jetzt die Welt der Natur oder die Welt der Gesellschaft, geistig zu, fragt danach, warum die Dinge, die einem unmittelbar vor Augen kommen oder mit denen man es praktisch zu tun hat, so sind, wie sie sind, versucht sich die systematisch zu erklären und produziert darüber neue Einsichten in den spezifischen Charakter der verschiedenen Gegenstände, mit denen man es da zu tun hat. Und dieses Anliegen hat für sich überhaupt nichts mit irgendeiner Gesellschaftsordnung zu tun. Das ist ja auch nicht im Kapitalismus auf die Welt gekommen. Diverse Erkenntnisse der Naturwissenschaft sind ja sehr, sehr viel älter. Und soweit die der wissenschaftlichen Überprüfung späterer Jahrhunderte standgehalten haben, für richtig erachtet worden sind, bilden die ja nach wie vor den Bestandteil der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, völlig egal, ob sie jetzt in einer Sklavenhaltergesellschaft, im Feudalismus oder wann auch immer produziert worden sind. Und das ist auch erstmal ganz selbstverständlich so, weil Naturwissenschaft tut ja erstmal nichts anderes, als sich irgendeinen vorfindlichen Naturprozess oder einen vorfindlichen natürlichen Gegenstand, ich habe mir mal das Beispiel Gold genommen, vor und sagt, was ist das eigentlich, was macht die Besonderheit dieses Gegenstands in seinen natürlichen Eigenschaften aus? Und wenn man das wissen will, muss man sich halt der Chemie zuwenden, der Physik zuwenden und die Gesetze dieser Naturwissenschaften sich erarbeiten und daraus bestimmen, was es jetzt mit dem speziellen Sachverhalt auf sich hat, mit dem man es zu tun hat. Und ganz genauso geht, oder man muss eigentlich eher mal sagen, müsste gehen, rationelle Wissenschaft vor, wenn sie sich gesellschaftlichen Gegenständen zuwenden. Und das macht sie ja. Wer wissen will, was Geld ist, und Geld ist ja kein Naturding, sondern ein Stück gesellschaftlicher Produktion und Verteilung. Also wer wissen will, was Geld ist, der muss sich eben mit den ökonomischen Verhältnissen befassen, in denen dieses Geld eine so maßgebliche Rolle spielt, und muss sich klar machen, warum spielt es diese Rolle, aufgrund welcher Eigenschaften, welche Funktionen erfüllt es, welche nützlichen oder auch schädlichen Wirkungen hat die Verwendung des Geldes als allgemeines Produktionsmittel der Gesellschaft. Dann ist das Thema, welche gesellschaftlichen Zwecke und Interessen gelten in einer Gesellschaft, in der es ums Geld geht. Wie werden sie geltend gemacht? Und in dieser Fragestellung nimmt man die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse als das, was sie sind, eben nicht einfach als vorfindliche Tatsachen, die irgendwie vom Himmel gefallen sind, sondern als welche die von den Menschen selber gemacht werden, die in den gesellschaftlichen Leben, Und die das machen, sind, das ist jedenfalls die Regel bisher in der Geschichte, dann in aller Regel diejenigen, die die politische Macht innehaben und festlegen, nach welchen Prinzipien und Vorschriften gewirtschaftet und die Gesellschaft funktionieren soll. Und so, wenn man das mal wissenschaftshistorisch nimmt, hat ja die Gesellschaftswissenschaft als rationale Wissenschaft auch angefangen. Mit der Frage, was ist eigentlich Geld, haben sich so Wissenschaftler wie Adam Smith oder Ricardo und dann als Kritik von ihnen Marx eben die Frage vorgelegt, was ist eigentlich das Spezielle an dieser Art von Produktion, die jetzt neu aufkommt im 17., 18., 19. Jahrhundert, wie geht die und warum hat sie welche Wirkung auf welche Interessen? Und die moderne Volkswirtschaftslehre, bei allem, ich behaupte das jetzt einfach mal vorweg frech, bei allem Unsinn, den sie auch produziert, folgt zumindest ihrem Bekenntnis nach genau dem gleichen Standpunkt. Die fragt auch, was ist Geld? Und gibt darauf verschiedene Antworten, aber eine ist eigentlich ziemlich durchgesetzt in allen VWL-Lehrbüchern. Geld gibt es, weil Güter immer knapp sind und die menschlichen Bedürfnisse unermesslich. Und deswegen hat das Geld die nützliche Funktion, die Bedürfnisse und die knappen Güter zusammenzubringen. Der Unterschied zwischen einer solchen Behauptung der VWL und dem, was die alten Forscher über den entstehenden Kapitalismus gemacht haben, besteht allerdings nun darin, dass die VWL behauptet, sie hätte jetzt ein allgemeines Prinzip allen Wirtschaftens entdeckt, was gar nicht speziell für den Kapitalismus gilt, während sowohl Smith und Ricardo als auch in Kritik von ihnen Marx der Auffassung waren, sie wollen eben die spezifischen Produktionsmethoden und Weisen und Zwecke untersuchen, die im modernen Kapitalismus aufkommen und sich gerade von denen unterscheiden, die vorher unterwegs waren. Also das alles zur Erläuterung des schlichten Ausgangspunkts jeder Wissenschaft. Man will wissen, warum eine Sache ist, wie sie ist. Und warum man das wissen will, ist auch kein großes Geheimnis. Man will es deswegen wissen, weil man wissen will, was man mit ihr anstellen kann und wie man sie gegebenenfalls verändern muss, damit sie den eigenen Interessen und Bedürfnissen entspricht. Und da helfen so Aussagen wie Feuer brennt, weil der liebe Gott das so eingerichtet hat, einem gar nicht weiter. Da sind zutreffende Urteile gefragt und Irrtümer und Unsinn nützen einem da bei der praktischen Bewältigung von Fragen überhaupt nichts. Und insofern ist der Zweck theoretischer Mühen erstmal ganz schlicht und banal, das Ergebnis, was da rauskommt. Dann weiß man was, was man vorher nicht wusste. Und dann hat man überhaupt erst die Freiheit zu entscheiden, was man mit dieser Einsicht jetzt anfangen will. Und diese Frage, was will man jetzt mit den Einsichten, die man hat, praktisch anfangen? Welchen Nutzen in diesem Sinne, in diesem praktischen Sinne hat das, was ich jetzt über die Sache weiß? Ja, die hängt erstmal ganz banal gesagt von dem ab, was man da rausbekommen hat. Das kann man also logischerweise auch gar nicht vorher wissen, wenn man anfängt zu forschen, ob da und in welcher Hinsicht da nützliches Wissen rauskommt. Und schon gar nicht kann man sich irgendwie geistig vorweg darauf verpflichten, das, was ich jetzt erforsche, soll aber garantiert für dieses und jenes und Folgendes nützlich sein. Denn ob das dann stimmt, ergibt sich ja dann aus der Bestimmung der Sache selbst. Und zweitens hängt der Nutzen einer jeden Erkenntnis eben davon ab, was man sich für einen praktischen Zweck gesetzt hat. Und da kann es ja durchaus sein, dass ein theoretisches Ergebnis entweder gar keinen praktischen Nährwert hat oder einen, auf den man vorher gar nicht gekommen wäre. Auch wieder am Geld erläutert, für jemanden, der mit Erfolg an der Börse spekulieren will, ist die Erklärung, was Geld ist, vollkommen unnütz. Der will nämlich gar nicht wissen, was das ist, sondern der will wissen, wie man bombensicher erfolgreich an der Börse ein Geschäft machen kann, aus Geld also mehr Geld machen kann. Und das will er wissen, bezogen auf ein Feld, wo gerade zukünftige Preisveränderungen der Geschäftsgegenstand sind. Eigentlich müsste man dem sagen, guter Mann, wenn es so wäre, dass man das verlässlich ausrechnen könnte, dann wäre deine ganze Geschäftssphäre hinfällig, weil das ganze Börsengetriebe beruht ja darauf, dass man das eben nicht vorher festlegen kann. Deswegen heißt das Ganze ja auch Spekulation. Wer allerdings ein anderes Interesse verfolgt, ein anderes praktisches Interesse, nämlich zu wissen zu wollen, warum, wie man es jetzt an der Wirtschaftskrise feststellen kann, Börsenspekulationen dazu führen kann, dass ganze Staaten pleite gehen und Menschen ihren Lebensunterhalt verlieren, für den ist, das ist meine Behauptung, durchaus wichtig und nützlich zu wissen, was dieses Geld, mit dem da spekuliert wird und von dem alle abhängen, was das eigentlich ist. Also die Frage, was kann ich mit einer Sache, mit einem Wissen anfangen, ergibt sich eben aus dem praktischen Zweck, den man da hat, und danach entscheidet sich das auch. Eine andere Möglichkeit ist, man kommt zu einem Ergebnis und stellt fest, damit ließe sich alles Mögliche anfangen, aber das will ich gar nicht. Ein richtig klassisches Beispiel für diesen Sachverhalt ist zum Beispiel die wissenschaftliche Erforschung der Atomkraft. Die einen haben, als sie rausgekriegt haben, wie das Atom aufgebaut ist und mit welchen Mitteln man es spalten kann, was man vorher eben gedacht hat, dass das gar nicht geht. Die einen haben gesagt, oh prima, jetzt haben wir endlich eine Waffe, mit der wir alle unsere Feinde endgültig niedermachen können. Und die anderen, die das rausgekriegt haben oder mitgekriegt haben, haben gesagt, da lassen wir lieber die Finger davon. Das ist uns zu gefährlich, zu heikel, damit daraus eine Waffe oder daraus eine Energiequelle zu machen, das finden wir verkehrt, weil die Schäden, die dabei zustande kommen, gar nicht abzuschätzen und zu kontrollieren sind. Wie gesagt, die Entscheidung so oder so, auch prima, das ist ein nützliches Mittel für die Waffenproduktion oder umgekehrt, das finden wir kein geeignetes Mittel, um die Gesellschaft und die Interessen der Leute voranzubringen. Das hängt eben vom praktischen Interesse ab und ergibt sich nicht aus der Erkenntnis als solcher. Die lässt beide Umgangsweisen und beide Konsequenzen offen. Ich erzähle das alles, weil ich vorweg mal erinnern wollte an den eigentlich ziemlich banalen, an das ziemlich banale rationelle Verhältnis von dem, was hierzulande Verhältnis von Theorie und Praxis heißt. Das banale Verhältnis besteht eben in gar nichts anderem als darin, dass man sich eine Sache erklärt, sie in ihren wirklichen Eigenschaften bestimmt und dann aufgrund dieses Wissens entscheidet, was man mit dieser Erkenntnis anfangen will und was nicht. Das klingt, wenn man das so erzählt, aber gar nicht selbstverständlich und sogar in den Ohren mancher Leute vielleicht sogar etwas weltfremd. Weil das im Kapitalismus ausdrücklich so nicht eingerichtet ist. Dieses selbstverständliche Verhältnis von Theorie und Praxis gibt es in unserer Gesellschaft gar nicht. Und ich habe mir vorgenommen, in dem Vortrag ein paar Thesen dazu vorzutragen, warum das so ist und welches Verhältnis denn statt diesem rationellen, was ich eben versucht habe zu erläutern, bei uns eingerichtet ist. Das will ich in zwei Abteilungen machen. Einmal am Verhältnis von Naturwissenschaft und Anwendung der Naturwissenschaft bei Wirtschaft und Staat. Und das will ich im zweiten Teil an der Geistes- und Gesellschaftswissenschaft machen, also an den Wissenschaften, die sich mit den politischen und ökonomischen Verhältnissen hierzulande befassen. Woran kann man schon ganz oberflächlich sehen, dass es dieses selbstverständliche Verhältnis bei uns nicht existiert? Erstens wird es dauernd als Frage gewälzt, für welche Zwecke soll eigentlich geforscht und gelehrt werden. Es gibt eine Dauerdebatte, erstens an der Universität selber, aber auch zwischen der Universität und den Universitätsvertretern und dem Staat über die Frage, worin besteht denn jetzt ganz konkret und ganz speziell die Nützlichkeit des Wissens, die hier produziert wird. Beide Seiten gehen offenbar gar nicht davon aus, dass diese Nützlichkeit irgendwie automatisch damit feststünde, dass das Wissen rauskommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass nichtsdestotrotz, trotz dieser Dauerdebatte, die nie entschieden wird, eine praktische Anwendung des Wissens ja stattfindet, und zwar ziemlich flächendeckend. Naturwissenschaften sowieso, aber bei den Gesellschaftswissenschaften ist es ja nicht anders. Erstens Anwendung in der Weise, dass da Leute ausgebildet werden mit den Gedanken im Kopf, die sie an der Universität beigebracht bekommen und die dann ihre Jobs in der Gesellschaft als Lehrer, BWLer, Volkswirte, Journalisten und was auch immer nachkommen. Das ist ja eine praktische Anwendung von Wissen, dass man dieses Wissen dann in die Gesellschaft trägt und es dort verwendet. Behaupte ich jetzt mal, ob das wirklich stattfindet, wäre dann noch zu klären. Und zweitens auch in dem, was hierzulande Politikberatung heißt. Also die Wissenschaft nimmt sich ja durchaus vor, ist sogar ausdrücklich mit dem Auftrag beauftragt, zum Beispiel in dieser Einrichtung der fünf Weisen. Da sollen Volkswirtschaftler herauskriegen, was volkswirtschaftlich zu tun ist. Und der Staat richtet so eine Instanz ein und behauptet von sich, sie würde sich sogar nach dem richten, was diese Instanz an Vorschlägen zur Bewältigung wirtschaftlicher Lagen vorträgt. Also es gibt eine dauernde Unzufriedenheit auf der einen Seite. Zweitens gibt es ganz getrennt und unabhängig von dieser Unzufriedenheit eine dauernde Verwendung von Wissen. Und es gibt ein drittes, damit haben Sie es ja heutzutage eigentlich dauernd zu tun. Es gibt ein dauerndes Herumreformieren, ein dauerndes praktisches Verändern dessen, was Wissenschaft zu machen hat und wie sie vorzugehen hat. Die Politik löst den Disput praktisch, die wartet gar nicht ab, bis die Wissenschaft rausgekriegt hat, was sie selber meint, was wofür sie nützlich sein will, sondern entscheidet einfach. Sie macht einen Reformprozess und der soll ja ausdrücklich, dieser sogenannte Bologna-Prozess, gar nichts anderes bezwecken, als den Wissenschaftsbetrieb nützlicher zu machen, als er bislang angeblich gewesen ist. Da kriegen dann manche Fächer, die vorher unterrichtet worden sind, den Namen Orchideenwissenschaften, was ja für nichts anderes steht als schöne Blumen, aber sowas brauchen wir nicht. Und die Universitäten ihrerseits sind gar nicht zufrieden mit diesem politischen Umgang, mit ihrem Tun, finden die Kriterien überhaupt gar nicht überzeugend, nach denen dieser Reformprozess durchgezogen wird. Und kritische Studentenvertreter entdecken in dieser Reform zum Beispiel einen Einbruch der Verwertungslogik in die Wissenschaft. Da ist die Rede von einer Gefährdung der Freiheit von Forschung und Lehre. Also der Vorwurf an den Staat, er würde in ganz unangemessener Weise sich in die Denkprozesse und Resultate von Wissenschaft einmischen, das stünde ihm gar nicht zu, sondern das hätte gefälligst die Wissenschaft mit sich selbst auszumachen. Das ist so, wenn man so will, die geistige und praktische Lage in der Frage Theorie und Praxis, wie sie sich einem auf den ersten Blick darbietet. Und warum das so zugeht in dieser Abteilung, das ist einer der Erklärungsabsichten, die ich in meinem, was ich jetzt im Folgenden erläutern will, zeigen will. Ich will anfangen mit der Frage, was ist eigentlich tatsächlich das, was unter dem Namen Freiheit der Wissenschaft in dieser Gesellschaft einen so hohen Rang genießt? Meine Behauptung ist, was man sich für Vorstellungen darüber macht, was Freiheit der Wissenschaft sein sollte, sondern in dem, wie sie tatsächlich organisiert ist. Diese sogenannte Freiheit der Wissenschaft genau die Art und Weise, wie Wissenschaft für den Fortgang des kapitalistischen Produzierens und der politischen und sozialen Verhältnisse nützlich gemacht wird. Das will ich jetzt in meinem ersten Punkt zeigen, und zwar an den beiden Abteilungen Naturwissenschaft und Gesellschaftswissenschaft. Deswegen auch wieder mal vorweg ein paar Überlegungen, die eigentlich für sich sehr simpel sind, aber erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise in der Debatte gar nicht vorkommen. Streng genommen ist es ja ein Unsinn, von Freiheit der Wissenschaft zu reden als einem Ding, was man hochhalten soll, weil frei in dem schlichten Sinne, dass niemand gezwungen werden kann, etwas zu denken, was er nicht denken will oder was er nicht denken kann, ist das Denken sowieso. Das ist also nichts, was einem gewährt werden kann. Was einem gewährt werden kann, ist das Recht, die Ergebnisse zu veröffentlichen und zu verbreiten. Das ist auch das, was einem verboten werden kann. Aber dass das überhaupt gemacht wird, Gedanken, die produziert sind und in der Welt sind, zu erlauben und zu verbieten, das beruht ja gerade darauf, dass die Gedanken existieren und nicht selber dadurch verschwinden, dass irgendein Richter sagt, das darf man aber in unserer Gesellschaft nicht sagen. Und in diesem banalen Sinne ist ja auch Freiheit der Wissenschaft gar nicht gemeint, als Freiheit des Individuums, sich einen theoretischen Reim auf das zu machen, was er so tagtäglich erfährt. Dazu hat ja jeder sowieso die Freiheit. Sondern Freiheit der Wissenschaft bezieht sich ja auf das organisierte Verhältnis von staatlich eingerichteten Wissenschaftsbetrieb auf der einen Seite und der Instanz, die diese Universität einrichtet, eben dem Staat selber. Die Wissenschaftler, von denen ist da die Rede, die in dieser vom Staat selber eingerichteten Institution arbeiten und forschen und Denkprozesse anstoßen, denen wird staatlicherseits gewährt, ausdrücklich zugewiesen, dass ihr Brötchengeber und eigentlicher politischer Herr sich nicht einmischen will in ihre Denkprozesse und in die Art und Weise, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Freiheit der Wissenschaft ist also erstmal eine staatliche Selbstverpflichtung. Eine staatliche Selbstverpflichtung, wie die politische Gewalt mit dem Betrieb umgehen will, den sie selber als diesen autonomen als diese autonome Denkfabrik einrichtet. Forschung und Lehre sind frei, wobei jeder, der sich mal die Mühe gemacht hat, in das Grundgesetz reinzugucken und diesen Paragraphen oder diesen Artikel da zu Ende zu lesen, wissen wird, dass hinter dem Satz Forschung und Lehre sind frei nicht ganz ohne Grund der Nachsatz steht, die Freiheit von Forschung und Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Also offenbar kennt dieser staatlich eingerichtete Wissenschaftsbetrieb bei aller Erlaubnis, sich frei Gedanken zu machen, eine Schranke dafür, welche Gedanken dabei vielleicht nicht als Gedanken verboten sind, aber zumindest in bezogen auf die Frage ihrer Umsetzung nicht gestattet sind. Man sollte also, bevor man spontan sagt, ist doch prima, bei uns darf frei geforscht und gelehrt werden, im Unterschied zu Gesellschaften, wo das nicht der Fall ist, die gibt es ja auch. Also bevor man zu einem solchen Lob dieser staatlichen Selbstverpflichtung schreitet, sich vielleicht erstmal ansehen, was eigentlich die Politik hierzulande damit bezweckt, wenn sie sich diese Selbstverpflichtung auferlegt. Die Freiheit ist eine gewährte und nichts, was sich von selbst versteht. Sie ist ein Rechtsverhältnis zwischen dem Staat auf der einen Seite und der Universität auf der anderen. Und in diesem Rechtsverhältnis definiert die Verfassung, also die politische Gewalt, was sie eigentlich von der Wissenschaft will und wie sie die deswegen haben will. Da sagt der moderne Staat, wissenschaftliches Treiben ist in meiner Gesellschaft dann nützlich, wenn die Forscher ganz nach der immanenten Logik ihres Gegenstands vorgehen und nicht von vornherein von oben diktiert bekommen, was sie denken dürfen und was rauskommen soll. Frei soll die Wissenschaft also sein von außerhalb von ihr selbst kommenden Vorschriften darüber, wie sie über ihre Gegenstände nachdenken darf und auch durchaus über welche überhaupt. Wobei in dieser zweiten Hinsicht, ich komme nachher nochmal drauf zurück, hierzulande inzwischen ja gewisse Veränderungen vorgehen. Gerade diese ganze Einrichtung der Drittmittelforschung und so weiter macht ja vom zweiten Punkt über welche überhaupt Absprüche und sagt, nein, das ist durchaus mal zweckmäßig, dass das außeruniversitäre Instanzen beschließen, was da überhaupt sich als Forschung zum Gegenstand genommen wird. Das ist einmal negativ eine Abgrenzung gegen frühere und auch durchaus heutzutage noch existierende Verhältnisse von Staat und Wissenschaft, wo zum Beispiel die Kirche, aber auch die jeweiligen Regierungen der Denkerzunft vorgeschrieben haben, was sie erforschen dürfen überhaupt und was da rauskommen soll. Und wo es dann in aller Regel so war, dass man als Freigeist nicht in den Staatsdienst eingestellt wurde. So machen wir das nicht, wie die das gemacht haben, heißt nach dieser negativen Seite Freiheit der Wissenschaft. Positiv ist damit aber eigentlich was viel Entscheidenderes gesagt. Die Einrichtung der Universitäten, so wie sie heutzutage existieren, als eigenständige und vom Staat mit ziemlich viel Aufwand finanzierte Einrichtung, erhebt die Wissenschaft aus dem Status einer bloß privaten Tätigkeit in den Status einer Staatsfunktion. Nachdenken über Natur und Gesellschaft ist in unserer Gesellschaft keine Sache von Privatgelehrten, wie zum Beispiel noch Adam Smith einer war, aber Marx ja durchaus auch, sondern das ist eine staatlich organisierte Veranstaltung. Und damit sagt die politische Gewalt heutzutage, dass da wissenschaftlich gedacht und geforscht und Ergebnisse produziert wird, das ist ein allgemeines Interesse der Gesellschaft überhaupt. Das ist kein Spezialinteresse von Individuen, die sich für dieses und jenes interessieren, sondern das ist etwas, was diese Gesellschaft braucht und was deswegen auch auf dieser Weise stattfinden soll. Ein Stück dessen, was hierzulande Allgemeinwohl heißt. Und dieses Allgemeinwohl schließt ein, auch das ist da nicht unwichtig, dass die Produkte staatlich organisierter Wissenschaft allgemein zugänglich sein sollen, allen Instanzen und Interessenten jedenfalls der Möglichkeit nach nützlich sein sollen, die für sie Verwendung haben. Und das ist, wenn man so will, das Rationelle an dem Spruch, wir leben in einer Wissensgesellschaft. Nicht, dass alle Leute über die Gesellschaft und die Natur Bescheid wissen würden in dieser Gesellschaft, beileibe nicht, sondern nach der Seite hin allgemein verfügbar sollen wissenschaftliche Ergebnisse für alle sein, die damit was anfangen können. Und diese allgemeine Verfügbarkeit ist nun so organisiert, dass die Universitäten getrennt von der Welt der Politik und Ökonomie als eigenständige Einrichtungen dieses Wissen produzieren bzw. in der Ausbildung vermitteln. Auch nach der Seite hin ist das ja die Entscheidung, Ausbildung, das ist nicht einfach eine Sache, das machen Kapitalisten in ihren, wie noch am Ende des 19. Jahrhunderts waren, das machen die Kirchen, das machen die private Vereine, das machen die Unternehmen, soweit sie selber ein Interesse an ausgebildeten Mannschaften haben, sondern das ist eine Aufgabe, die übernimmt die politische Gewalt und organisiert sie nach ihren Gesichtspunkten und Interessen. Und deswegen, das sage ich mal gleich vorweg, es kommt nachher noch des Öfteren wieder, ist Freiheit der Wissenschaft überhaupt nicht so gemeint, als der Staat hält sich aus dem Laden einfach raus. Er sagt, mach das mal, ich organisiere das so und finanziere das auch so. Und das heißt natürlich, dass er sich gerade wegen der Finanzierung, aber nicht nur deswegen, die Kontrolle darüber vorbehält, ob aus dem Betrieb dann auch das Wünschenswerte rauskommt, was er von ihr haben will. Die Sache verhält sich überhaupt nicht so, und das ist so ein bisschen das Blauäugige, sag ich mal, an den heutigen Vorwürfen, da würde der Staat die Freiheit von Forschung und Lehre gefährden. Die Sache verhält sich überhaupt nicht so, schon von Anfang an nicht, dass Wissenschaftler irgendwie im gesellschaftlich luftleeren Raum vor sich hin forschen würden und anschließend kommen dann die Interessenten und Nutznießer an und schauen sich an, was sie gebrauchen können. Der Wissenschaftsbetrieb unterliegt von Anfang an einer ständigen kritischen Prüfung, was seine Ergebnisse für die geltenden Zwecke von Staat und Wirtschaft taugen. Und diesen Beweis hat die Wissenschaft übrigens schon immer und dauernd abzulegen, dass sie diesen Tauglichkeitsansprüchen genügt. Und dieser Anforderung kommen Professoren und Organisatoren von Wissenschaft auch in aller Freiheit durchaus nach. Und das ist kein Verstoß gegen die Freiheit der Wissenschaft, sondern so geht sie. Sie wird freigesetzt vom Staat und wird von ihm unter dem Gesichtspunkt dessen, was er von ihr haben will, kontrolliert, beaufsichtigt und auch dann eben reformiert, wenn ihm die Ergebnisse nicht passen. Warum macht die Politik das in diesem Lande so? Was heißt denn das eigentlich überhaupt? Die Wissenschaft findet getrennt von der Praxis, in der sie Anwendung findet, statt. Damit habe ich nicht das Schlichte gemeint, dass Nachdenken über eine Sache eines ist und ihre Anwendung was anderes, also dass es sich da um sowas wie gesellschaftliche Arbeitsteilung im schlichten Sinne handeln würde. Sondern die Trennung bezieht sich erstens darauf, dass allgemeines Wissen getrennt und unabhängig vom Prinzip des Eigentums produziert werden soll, das ansonsten die Wirtschaft in dieser Gesellschaft regiert. Private Monopolisierung von wissenschaftlichen Ergebnissen soll erstmal, zumindest im Ausgangspunkt, nicht stattfinden, sondern die soll in eben allgemein zugänglich sein. Und wenn das ist sie nur, wenn man es nicht einfach denen, die Interesse an Naturwissenschaft haben, und das sind erstmal die Unternehmen, wenn man es denen nicht einfach überlässt, was die so an Wissen hervorbringen wollen oder auch nicht, sondern das getrennt von deren Interessen daran organisiert. Und der zweite Punkt, der ja eigentlich sogar fast für die Studenten noch interessanter ist, bezieht sich auf den Staat selber, wenn der sagt, ja, die Wissenschaft hat schon die Aufgabe, nachzudenken über die gesellschaftlichen Verhältnisse, die hierzulande so herrschen. Und das will ich auch, dass sie das tut. Und da werfe ich ihr erstmal keine Steine in den Weg und lege sie nicht fest auf ein bestimmtes Ergebnis. Dann bekennt er sich dazu, dass dieses kritische Nachdenken über Gesellschaft in der Tat im Kapitalismus sowas ist wie eine Produktivkraft für diesen Laden. Und dieser Produktivkraft möchte er sich bedienen. Zu dieser Behauptung sage ich im Folgenden noch ein bisschen was, wenn ich von den Gesellschaftswissenschaften rede. Streng genommen muss man sagen, ist nach beiden Seiten hin diese Trennung, wie sie existiert, ein ziemlich schlechtes Urteil über den Charakter der ökonomischen und politischen Interessen, die hierzulande gelten. Weil wenn die modernen Staaten sich dazu entschließen zu sagen, wir müssen die Produktion von Wissen als allgemeinem, allgemein zugänglichen selbst organisieren und können das nicht den Gesellschaftsmitgliedern überlassen, weil dann käme es überhaupt nicht zustande oder eben nur sehr bedingt, dann fällt da ja ein Urteil über die Art und Weise, wie hierzulande Wissen, die Anwendung von Wissenschaft stattfindet. Einerseits ist in der freien Marktwirtschaft das Kapital durchaus die Entscheidungsinstanz darüber, was produziert wird, von wem und wie. Aber die Wissensproduktion dafür, die kann man ihm nie und nimmer überlassen. Und bezogen auf die Freiheit des Denkens über die gesellschaftlichen Verhältnisse, enthält die Erlaubnis, das zu tun, durchaus auch ein Eingeständnis über den Charakter der Staatsmacht und ihres Verhältnisses zu dem, wie die Gesellschaftsmitglieder so urteilen und denken. Freies Gedenken über die Gesellschaft ist erlaubt und wie immer, wenn etwas erlaubt ist, definiert derjenige, der es erlaubt, die Bedingungen, unter denen diese Erlaubnis gilt und widerruft sie, wenn sie nicht mehr passt. Und genau das ist ja in der Verfassung gemacht, mit dem Hinweis auf die Verfassung, die da die Schranke darstellt. Einerseits geht die Freiheit der Wissenschaft in der Sphäre des kritischen Nachdenkens über gesellschaftliche Verhältnisse davon aus, dass es dauernd Gründe zur Unzufriedenheit damit gibt, wie die Gesellschaft so funktioniert, dass es dauernd Interessen in dieser Gesellschaft gibt, die zu kurz kommen und denen alles Mögliche nicht passt, was da passiert. Und sagt, dafür, um sich dieser Unzufriedenheit, um dieser Kritik anzunehmen, soll die Wissenschaft Ergebnisse produzieren, und zwar als Hilfsmittel dafür, diese Kritik zu bewältigen und für die Gesellschaft nützlich zu machen. Dafür gibt es ja sogar in unserer Gesellschaft einen Begriff, der heißt konstruktive Kritik. Gut, das erstmal das Allgemeine zu dem Verhältnis, was in Freiheit der Wissenschaft organisiert ist. Ich komme jetzt zu den beiden Abteilungen, in denen das stattfindet. Erstens Naturwissenschaft, zweitens Gesellschaftswissenschaft. Ich mache erstmal den Naturwissenschaftspunkt und würde sagen, wenn es dann schon Fragen und Einwände und Kritiken, Verständnisprobleme gibt, mache ich da erstmal eine Pause. Ich will es einfach mal an dem einen Feld mal erläutern, was ich jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt dargestellt habe, damit vielleicht ein bisschen klarer wird, worum es da geht. Also, die Organisation naturwissenschaftlichen Forschens als eigenständiger Beruf, als eigenständige gesellschaftliche Tätigkeit ist das eine. Die Interessen, für die naturwissenschaftliche Erkenntnis nützlich und notwendig sind, ist das andere. Und wer diese Interessenten sind, ist ja auch gar kein großes Geheimnis. Das sind zunächst mal diejenigen, die hierzulande die Wirtschaft heißen, also die Unternehmen. Naturerkenntnis ist fürs Kapital Grundlage und Mittel der Einrichtung ihrer Produktion, der Rentabilität. Erstens dafür, sich immer neue Produkte auszudenken, mit denen Gewinn machen lässt. Und zweitens Produktionsverfahren zu entwickeln, mit denen sich die Kosten für die Anwendung der Mittel senken lassen, mit der sich Leistung steigern lässt, mit denen sich Lohnkosten senken lassen und die Gewinnspanne steigern lässt. Mit diesem Interesse an der Produktion von Waren, von verkäuflichen Gegenständen, einer rentablen Produktion von verkäuflichen Gegenständen, sowohl nach der Seite ihrer materiellen Ausgestaltung als auch nach der Seite der Art und Weise ihrer kostengünstigen Produktion, stehen die Unternehmen in Konkurrenz zueinander. Und weil sie das tun, ist alles, was an Aufwand nötig ist, um die Welt der Natur, die Eigenschaften der Dinge zu erforschen, damit man aus ihnen Waren und Produktionsmittel machen kann, vom Standpunkt des einzelnen Unternehmens Produktionskost. Das heißt, da gibt ein Unternehmen möglichst wenig zunächst mal dafür überhaupt aus, das rauszubekommen. Er hat nur ein sehr bedingtes Interesse an Wissen, eben nur das, was für die unmittelbare Produktion selbst benötigt wird. Ist andererseits für die Entwicklung der Produktivkräfte auf das allgemeine naturwissenschaftliche Wissen angewiesen. Das Gleiche gilt übrigens, das weiß ja auch jeder, für das, was Betriebe an naturwissenschaftlichen Kenntnissen, wenn überhaupt, in der Berufsausbildung vermitteln. Ausbildung der Beschäftigten ist auch nur ein sehr bedingtes Interesse der Unternehmen selber, weil alles, was sie da an Kosten reinstecken, ja gar nicht bloß ihnen zugutekommt, sondern im Zweifelsfall auch der Konkurrenz, wenn jemand dann den Job wechselt und das von ihm im Betrieb mitgenommene Know-how dann seinem neuen Arbeitgeber verkauft. All diese praktischen Umgangsweisen mit Wissen, also das sehr bedingte Interesse an Naturwissenschaft, ausgehend von der eigenen Produktionsabteilung und der eigenen Kostenrechnung, und andererseits das unbedingte Angewiesensein davon, dass man dafür die allgemeinen Erkenntnisse hat, diese Rechnungsweise erkennt der Staat an. Da sagt ja, so geht's zu, so soll es in der freien Marktwirtschaft auch zugehen. Und damit Unternehmen überhaupt so rechnen können und weil sie so rechnen, verallgemeinert er die Produktion, ein Stück die Produktion von Wissen, stellt es dem Kapital nach der Seite hin unentgeltlich zur Verfügung. Das kostet die Unternehmen nichts und ermöglicht es ihnen deswegen, sich in ihren Forschungsabteilungen und in ihren wissenschaftlichen Abteilungen, die es ja gibt, sich in der Tat dann auf das zu konzentrieren, was sie selber unbedingt für ihre eigene Produktion benötigen. Und einen Punkt will ich noch dazu sagen, in dieser Verwendung von Naturwissenschaft als Mittel der Entwicklung neuer verkäuflicher Produkte und als Mittel der Organisation der Produktion unter dem Gesichtspunkt der Kostensenkung kommt der normale Sterbliche in dieser Gesellschaft immer schon vor. Was da in der Maschinerie und in den Produkten vergegenständigt ist, ist ja der Sache nach nichts anderes als die geistigen Potenzen der Arbeit. Wenn man die Arbeit mal getrennt von ihrer kapitalistischen Form nimmt, ist sie ja nichts anderes als der zweckmäßige Umgang des Menschen mit der Natur. Und diese Zweckmäßigkeit vergegenständigt sich halt in den Produktionsmitteln und in den Produktionsinhalten, die jeweils eingerichtet sind. Und diese geistige Seite der Arbeit, was wird überhaupt produziert, wie wird es produziert, für welchen Zweck wird es produziert, findet sich vor im Produktionsapparat der Unternehmen. Und die Leute, die da dann arbeiten, sind nach der Seite hin Anhängsel bloßer Arbeitskraft, weswegen das, was man heutzutage braucht, um Geld zu verdienen, ja auch treffenderweise Arbeitsplatz heißt. Das ist ja gerade dieses blöde Abstraktum. Da kommt gar kein Inhalt vor, sondern der Arbeitsplatz ist ja eingerichtet und den findet man ja vor dort, wo man halt arbeiten geht und hat sich halt mit der eigenen Qualifikation oder auch nicht auf das einzustellen, was da von einem verlangt wird. Die praktische Grundlage dafür, dass Unternehmen in unserer Produktionsweise so wirtschaften können, dass sie diese Trennung und Entgegensetzung organisieren können. Alles, was den Inhalt und den Zweck der Produktion ausmacht und die Art und Weise, wie sie stattfindet, ist vergegenständlich im Kapital, im Produktionsapparat der Firma. Die Leute werden dazu bestellt als welche, die mit mehr oder weniger Kenntnissen ausgestattet die Arbeit zu machen haben. Das geht in der Tat nur auf Grundlage dessen, was die Naturwissenschaft insgesamt in dieser Gesellschaft an technologischen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen produziert. Die allgemeine Verfügbarkeit naturwissenschaftlichen Wissens ist gewährleistet und gerade so ist gewährleistet, dass diejenigen und auch nur diejenigen den gesellschaftlichen Nutzen davon haben, die eben über die Mittel verfügen, diese Anwendung zu vollziehen. Und die anderen sind eben diejenigen, die sich dem anzupassen haben und sich danach ausbilden zu lassen haben, was an Arbeitsplätzen so angeboten wird. Das ist die eine Abteilung des Interessenten, des Nutznießers an Naturwissenschaft. Und der zweite Nutznießer ist selbstverständlich der Staat, die Politik selbst. Alles, was die jeweiligen Regierungen für nötig und zweckmäßig erachten, damit der nationale Kapitalstandort vorankommt, Infrastruktur, Energieproduktion, das sind die Bereiche, in die der Staat die Mittel seiner Forschungsförderung hineinsteckt. Und er macht sich ja auch mit seinen Technologieoffensiven dann stark dafür, dass solche Erkenntnisse und Einsichten und Technologien für die deutsche Wirtschaft produziert werden, wenn die deutsche Regierung sich zum Vorreiter der Klimapolitik macht, dann tut sie das ja auch ausdrücklich mit dem Argument, und daraus machen wir eine weltwirtschaftliche Offensive deutscher Unternehmen, einen Exportschlager, mit dem dann deutsche Unternehmen die Märkte der Welt mit ihren modernsten Technologien vollstellen können. Also das staatliche Interesse an der Naturwissenschaft ist im Prinzip verallgemeinert das Gleiche. Und auch der letzte Punkt gehört dann da rein, alles was an Rüstungsproduktion eingerichtet ist, alles was die Staaten an Waffen und militärischer Ausrüstung haben wollen, ist ja auch Ergebnis und dafür ist die Grundlage gelegt in dem, was die Naturwissenschaft über die Eigenschaften und die Materialbestimmungen der verschiedenen Gegenstände herausbekommen. Das ist, um das mal zusammenzufassen, das Produktive, das Nützliche an der Freiheit der Wissenschaft für die hiesige Produktionsweise. Naturwissenschaftler brauchen wirklich nur ganz borniert vor sich hin zu forschen. Die müssen sich über die gesellschaftliche Verwendung ihrer Ergebnisse keinen einzigen Gedanken machen. Und zwar deswegen nicht, weil diese gesellschaftliche Verwendung längst feststeht in den Rechnungen der Unternehmen und in den weltwirtschaftlichen Zielen und in den militärischen Zielen der Politik. Die Wissenschaftler sind schlicht und einfach unzuständig, praktisch unzuständig dafür, was mit dem gemacht wird, was sie rauskriegen. Darüber entscheiden andere, und zwar nach ganz anderen Kriterien als dem, was jetzt an Anwendung vielleicht der Menschheit am besten bekäme. Was natürlich überhaupt nicht heißt, um das noch hinzuzufügen, das läuft dann unter Verantwortung der Naturwissenschaft, dass Naturwissenschaftler sich keine Gedanken machen dürften oder auch sollten über diese Anwendung. Solche Gedanken gibt es inzwischen sogar als eigene Wissenschaftszweige, zum Beispiel in dem Wissenschaftszweig, der sich interessanterweise Technikfolgenabschätzung nennt, also quasi in die Zukunft hinein projizieren möchte, was an positiven und negativen Wirkungen aus der Anwendung des Wissens in der Konkurrenz der Unternehmen und in der Konkurrenz der Nationen wohl möglicherweise rauskommen könnte. Insofern liegt tatsächlich in dieser Trennung der freien Forschung von allen gesellschaftlichen Zwecken ihr Nutzen für die Gesellschaft, weil die Zwecke eben schon vorweg definiert sind und gar nicht zur Disposition stehen. Und weil diejenigen, die die Forschung machen, Brecht hat sie mal dienstbare Zwerge genannt, weil diejenigen eben gar nichts darüber zu entscheiden haben, was mit ihren Ergebnissen anfängt, sondern diese Entscheidung längst in dem Eigentum an den Mitteln der Produktion vergegenständigt sind. Es ist also, um ein erstes Fazit zu ziehen, in zwei Hinsichten verkehrt, bei der jetzigen Reform des Verhältnisses von Wissenschaft und kapitalistischer Konkurrenz überhaupt erst ein Einbruch der Verwertungslogik zu entdecken. Es stimmt ja, hierzulande verändert die Politik das Verhältnis von allgemeiner naturwissenschaftlicher Wissensproduktion und betrieblicher Nutzung. Die Betriebe werden ganz anders als früher mit hineingezogen in die Definition dessen, was überhaupt gemacht werden soll an den Forschungsinstituten. Drittmitteleinwerbung wird zu einem Mittel der Finanzierung der naturwissenschaftlichen Forschung und so weiter. Aber es ist ein Missverständnis, dass darüber der Staat überhaupt erst eine Verwertungslogik in den Wissenschaftsbetrieb einführen würde. Der zieht neue Konsequenzen aus der längst feststehenden Geltung dieser Logik. Und diese neuen Konsequenzen zieht er und kann er ziehen, aus zwei Gründen. Erstens bezogen auf die Wissenschaft. Da ist es offenbar so, dass deren Kenntnisse der Natur inzwischen so weit fortgeschritten sind, dass das Gros der Forschung ohnehin längst Technologieforschung ist. Und da gibt es dann deswegen auch für den Staat eigentlich keinen Grund mehr, die ohnehin vorgesehenen Nutznießer der Ergebnisse nicht auch in die Frage mit einzubeziehen, was wollt ihr denn überhaupt haben? Und dann, wenn Sie schon an Technologien forschen, dann sollen Sie doch aus Bremen, kann ich das gleich, für die Betriebe in der Region forschen, die folgende technologische Ansprüche haben. Und das Zweite ist, dass die Betriebe offenbar auch selber ein Interesse daran haben, sich dieser Abteilung staatlicher Forschung zunutze zu machen, und zwar auch dann, wenn sie nicht ohne weiteres das Recht eingeräumt bekommen, die Ergebnisse für sich zu monopolisieren in Patenten oder so weiter. Das ist, wenn man so will, ein Stück Weiterentwicklung der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Naturwissenschaft und Unternehmen auf Grundlage des Fortschritts, den die Wissenschaft selber in dieser Frage gemacht hat. Und der zweite Einwand, den ich gegen diese Vorstellung habe, da würde die Freiheit von Forschung und Wissenschaft gefährdet, ist folgende. Ich kenne das aus dem offenen Brief von Hochschullehrern meiner eigenen Universität, wer gegen die Privatisierung von naturwissenschaftlicher Forschung und Lehre hält, doch dass Wissenschaft doch der Allgemeinheit nützen soll und nicht dem privaten Gewinninteresse von Unternehmen, der täuscht sich. Die Kritik kommt natürlich, das ist völlig klar, aus einem durchaus berechtigten Misstrauen darin, ob naturwissenschaftliche Ergebnisse vom Standpunkt der normalen Menschheit aus gesehen eigentlich beim Kapital in besten Händen ist. Und dieses Misstrauen ist ja auch durchaus begründet, aber dann sollte man es auch mal ernst nehmen, weil das Hochhalten eines Allgemeininteresses, dem der Staat mit der Forschungsförderung dienen sollte, täuscht sich eben in der Qualität dessen, was das tatsächliche Allgemeininteresse an dieser Stelle ist. So als ein Allgemeininteresse, das im Gegensatz stehen würde zur privaten Gewinnrechnung der Unternehmen, existiert es in unserer Gesellschaft gar nicht. Und das kann man an mehreren Sachen erkennen. Dasselbe Gewinninteresse, das hier unter dem Schlagwort Privatisierung kritisiert wird, findet höchste Anerkennung, wenn es in der Form daherkommt, wenn es Arbeitsplätze schaffen heißt, nämlich vorstellig gemacht wird als Dienst an denjenigen, die doch eine Einkommensquelle brauchen. Und auch wenn die Wissenschaft für Umwelt forscht, soll das was Besseres sein, als wenn sie einfach neue rationalisierende Produktionsmethoden erfindet. Und das ist schon etwas merkwürdig, weil die ganze Umweltforschung ja selber nichts anderes als ein Resultat und ein Produkt dessen ist, dass erstmal mit der Anwendung von naturwissenschaftlicher Erkenntnis lauter Gift und Dreck in die Umwelt hineingetan wird, um dann mit neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen die Wirkung zu bekämpfen, die man selber vorher produziert hat. Also von dieser Vorstellung eines Allgemeininteresses, das irgendwie den Nutzen und den Vorteil aller Beteiligten im Sinn hätte, halte ich nichts. Ich meine auch, dass diese Vorstellung dem, was da tatsächlich passiert, nicht wirklich standhält. So, damit wäre ich mit dem Punkt, wie spät ist es denn? Damit wäre ich mit dem Punkt erstmal durch. Ich habe dann noch, wie gesagt, das Gleiche würde ich jetzt dann gerne noch an der Gesellschaftswissenschaft erläutern. Da geht es nämlich ein bisschen anders zu als bei den Naturwissenschaftlern. Aber ich mache trotzdem jetzt hier erstmal eine Pause, weil vielleicht gibt es ja schon Nachfragen oder Einwände oder allgemeines Unverständnis oder was weiß ich. Das mag schon sein. Ich würde diesen Unterschied auch gar nicht bestreiten wollen. Ich meine nur, dass was Sie sagen, dass da wäre ein Potenzial für eine andere Entwicklung. Da hätte ich gerne mal ein bisschen einen Beleg dafür, wo das dann gewesen sein soll. Also ich kann Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Universität erzählen aus den fernen Zeiten, als es noch eine Anti-AKW-Bewegung größeren Ausmaßes gab. Da gab es ja an der Bremer Uni so ein paar Physiker, paar Physikprofessoren, die das tatsächlich ernst gemeint haben, ihren Standpunkt, Sie sind dagegen, dass diese Forschung stattfindet. Dann haben sie halt nicht gemacht, ja klar. Und dann haben sie aber das nicht nur so gemacht, dass sie die nicht gemacht haben, sondern haben auch öffentlich Partei ergriffen für die Gegenbewegung. Und das hat einem maßgeblichen Vertreter dieser Position ein Disziplinarverfahren eingehandelt mit dem Argument, das steht ihm nicht zu. Der hat nicht aus seiner Rolle als Physikers heraus eine Oppositionsbewegung gegen die Atomkraft zu unterstützen, bloß weil er meint, seine Wissenschaft käme in falsche Hände. Also das mit dem Potenzial ist so lange bloß eine fromme Hoffnung, wie man sich gleichzeitig darauf bezieht, und das entdecke ich jetzt erstmal auch in dem, was Sie sagen, mit dem vielleicht wäre eine andere Sorte Autos gebaut worden. Ja, es mag ja sein, dass da eine andere Sorte Autos gebaut worden wäre. Bloß was, welcher Vorteil, welcher Fortschritt, auch übrigens für diejenigen, die da dieses Auto zu bauen haben, soll denn das jetzt gegenüber dem jetzigen Zustand gebracht haben, außer dass die Unternehmen in fortschrittlicherer Weise in der Lage gewesen wären, die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft für ihre Autos auszunutzen. Also ich muss mich ja dann schon entscheiden zu sagen, es gibt Produkte, die Unternehmen produzieren, die finde ich im Prinzip gut, und andere, die finde ich schlecht. Und von der Sortierung her zu sagen, wenn die Naturwissenschaft erstmal vor sich hin produzieren darf, kommen mehr Produkte auf die Welt, die ich im Prinzip gut finde. Aber für diese Unterscheidung entdecke ich keinen praktischen Beleg. Ne? Also das kommt mir so wie so eine leere Hoffnung vor. Dass man sagt, dann wäre das doch möglich. Ja, das kann schon sein, dass dann Sachen möglich gewesen wären, aber das ändert doch nichts daran, dass das, was dann möglich ist, und dessen Einsatz nach wie vor dem gleichen Prinzip dankt, da muss unterm Strich ein Überschuss an Geld rauskommen für die Firma, sonst macht sie das nicht. An dem Prinzip und an der Art und Weise, wie die gesellschaftliche Arbeit da drin vorkommt, und ändert sich doch darüber gar nichts. Ja, Innovation ist ja nun nicht für sich eine nützliche Angelegenheit. Innovation sagt ja nun erstmal bloß, da wird was anders gemacht als vorher. Warum soll man für Innovation sein? Aber das machen doch die Unternehmen sowieso nicht. Also Innovation machen die, das ist doch deren eigenes Interesse. Und übrigens der Nutzen, den die normale Menschheit von der Innovation hat, die kann man an steigenden Arbeitslosenzahlen sehen. Weil Innovation allemal einschließt die Neu- und Umorganisation und Effektivierung der Produktion unter dem Gesichtspunkt der relativen Senkung der Lohnstückkosten. Das ist Innovation. Wenn heutzutage mit Robotern produziert wird, dann könnte man ja sagen, wenn man den Roboter jetzt einmal für sich nimmt und nicht seine Funktion in einem Verwertungsprozess, ja prima, dann muss viele anstrengende und dreckige Arbeit nicht mehr gemacht werden. Nur was haben dann die Leute davon, dass wenn die viele anstrengige und dreckige Arbeit entfällt, aber damit auch das Geld, was sie mit diesem Geld verdient haben. Verstehst du, das ist so... Das ist doch jetzt kein großes Geheimnis, dass das Wachstum der Unternehmen durch Innovation immer eine mit einer relativen Senkung der Anzahl der Beschäftigten einhergeht und auch mit einer relativen Senkung des Aufwands, das für deren Lebensunterhalt da gezahlt wird. Innovation ist in Deutschland einhergegangen mit dem politischen Zweck, Senkung des nationalen Lohnniveaus, um die innovativen Unternehmen weltweit konkurrenzfähig zu machen. Und dafür ist die Naturwissenschaft ein Mittel und dafür sind auch neue Produkte ein Mittel. Und dagegen darauf zu setzen, wenn die Naturwissenschaft erstmal was produziert, dann gäbe es doch die Möglichkeit, bleibt meines Erachtens den Nachweis schuldig, dass es irgendeine gesellschaftliche Instanz gibt, die ein Interesse daran hat, diese Möglichkeit Wirklichkeit werden zu lassen. Und die müsste man ja zumindest mal benennen, wenn man behauptet, wenn man das als Vorteil der alten Organisation behauptet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo sie sich geistig rumbewegen. Ich entdecke keinen Vorteil für diejenigen, die mit der Produktion von irgendwelchen Gegenständen, dass das Kapital sich verteilt. Mir ist ehrlich gesagt der Maßstab, den Sie da für besser, schlechter einführen, nicht so richtig klar. Ja, das ist anders als vorher, ganz bestimmt, gar keine Frage.
Was wäre denn Ihr Maßstab für besser, schlechter?
Mein Maßstab, den hab ich ja versucht im Eingang zu sagen. Mein Maßstab betrifft gar nicht die Frage, was macht die Wissenschaft, sondern mein Maßstab betrifft die Frage, das habe ich in dem kurzen Punkt anzudeuten versucht, wo ich gesagt habe, wie kommt denn eigentlich die normale Menschheit, also der durchschnittliche Arbeitnehmer, wie kommt denn der eigentlich in dieser Anwendung der naturwissenschaftlichen Ergebnisse vor? Der kommt vor als einer, dem das Wissen über die Naturprozesse, das es in dieser Gesellschaft gibt, ihm gegenübertritt, vergegenständlicht in einem Produktionsapparat, über den er nichts zu sagen hat. Weder nach der Seite hin, was da produziert wird, noch nach der Seite hin, wie seine Arbeitsbedingungen eingerichtet sind. So, das ist die Art und Weise, das ist die eine Seite der Art und Weise, wie der Fortschritt der Wissenschaft, also ein wirkliches Mehr an Kenntnissen und die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, wo man erstmal sagen würde, das ist doch eine gute Sache, wie es die in unserer Gesellschaft gibt. Und die andere Seite davon, das wissen Sie doch auch alle, ist, dass sich nach diesem Prinzip auch die Vermittlung von Wissen an die normale Menschheit in unserer Gesellschaft richtet. Dass der Standpunkt in unserem Ausbildungssystem ja auch gar nicht existiert, dass alle, die in irgendeiner Weise damit befasst sind, sich tatsächlich mit den Dingen auskennen würden, mit denen sie es zu tun bekommen. Und insofern, meine ich, liegt da der ziemlich schädliche Widerspruch vor, dass der Kapitalismus in der Tat, so drückt der Marx aus, die alle Produktivkräfte der Arbeit entwickelt, also alle Mittel bereitstellt, um die Produktion wirklich an dem Gesichtspunkt des Bedarfs zu organisieren und das gleichzeitig so macht, dass der Bedarf überhaupt nur als abhängige Variable vom Wachstum von Unternehmen vorkommt. Dem ist der Maßstab ja nicht so schwer zu entnehmen. Ich meine, dass man die Produktion oder man, wer immer das dann sein mag, so organisieren müsste, dass die Organisation der Arbeit und der Zweck der Arbeit denen zugutekommt, die sie machen. So schlicht ist das. Jetzt sind wir eigentlich bei den Gesellschaftswissenschaften, deswegen sage ich noch mal kurz was zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, aber dann ist man eigentlich, habe ich eigentlich jetzt auch schon, eigentlich schon das Thema gewechselt, nämlich man hat gar nicht mehr über die Naturwissenschaft geredet, sondern man hat über die gesellschaftlichen Verhältnisse geredet und was das für die heißt. Damit ist man eigentlich, hat man eigentlich das Feld der Naturwissenschaft verlassen. Deswegen vielleicht nur ein Argument zu dem, was Sie am Schluss gesagt haben. Das wollte ich eben gerade sagen. Es ist ein Unterschied, ob man erstmal abstrakt festhält. Ja, das ist so. Naturbeherrschung eröffnet insofern, jetzt wirklich abstrakt in dem Sinne, jetzt rede ich mal nicht über die Gesellschaft, in der sie stattfindet, sondern über die Sache selber. Naturbeherrschung eröffnet die Freiheit der Entscheidung, was man mit diesen Einsichten für Technologien produzieren will, wofür die gut sein sollen und wer was davon hat. Dafür ist Naturbeherrschung die Grundlage. Jetzt habe ich nichts Innovationsfeindliches speziell gesagt, und ich habe gesagt, der Wahnsinn, sag ich mal, ist, dass in unserer Produktionsweise aus dieser Freiheit der Erkenntnis ein Gegensatz gemacht wird, ein praktischer Gegensatz gemacht wird zum Lebensunterhalt der Leute, die in dieser Gesellschaft leben und arbeiten. Das ist das, was das Kapital tut. Jetzt sagen Sie, das eröffnet doch, aber wenn das Kapital immer mehr Leute freisetzt, immer weniger Leute für die Produktion, immer größere Warenmassen braucht, das wäre doch eine Gelegenheit. Und dann frage ich mich, warum fällt Ihnen eigentlich ein Grundeinkommen ein? Weil Grundeinkommen ist im Verhältnis zu dem ein sehr, sehr bescheidener, eine sehr, sehr bescheidene Forderung. Das sagt ja, na gut, also die ganzen Vorschläge, die ich zum Grundeinkommen kenne, die bewegen sich in der Größenordnung immer so zwischen 1.000 und 1.300 Euro maximal im Monat. Der wirkliche Reichtum der Gesellschaft, der kommt ja da gar nicht ins Blickfeld, sondern ins Blickfeld kommt, man könnte doch zumindest einen Teil dieses Reichtums umverteilen, und das ist immer noch Armut nach den Verhältnissen dessen, was diese Gesellschaft tatsächlich an Reichtum produziert, um auch die Leute, die davon betroffen sind und die da negativ davon drunter zu leiden haben, auch in Stand zu setzen, ein bisschen was an der Selbstorganisation ihres Lebens zu machen. Das finde ich eine sehr unvernünftige Konsequenz aus der Feststellung, was die Naturwissenschaft doch leistet. Ja, nur dass es dieses Wir, von dem Sie da reden, eben leider gar nicht gibt. Also entweder man stellt sich auf den Standpunkt, wenn man das tatsächlich, also ich nehme das mal als praktischen Vorschlag, da muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass der Vorschlag in einem unmittelbaren Gegensatz steht zu sämtlichen Interessen, die tatsächlich über die Einkommenshöhe von Leuten stehen. Also das ist ein Oppositionsprogramm, und zwar ein Oppositionsprogramm, was nicht eine Möglichkeit benutzt, sondern das sagt, diese Wirkung auf meine Lebensverhältnisse will ich nicht haben. Also ist es da ein bisschen blauäugig zu sagen, wir könnten doch, wer soll denn dieses Wir sein? Die gegenwärtigen politischen Parteien ganz bestimmt nicht, und die Unternehmen schon doch gleich nicht. Die haben doch was ganz anderes vor. Die machen doch auch ganz was anderes. Das Wir argumentiert vom Standpunkt der Betroffenen, die das sowas tatsächlich gut brauchen können, ist ja unbestritten, und tut so, als ob die Beförderung von deren Lebensverhältnissen irgendwie doch in den Rechnungen der Politiker und der Unternehmen drin sein müssten, sind sie aber nicht. Ja, eben, Utopie ist aber irgendwie schlecht, ne? Irgendeine Interessensgruppe, die sich diese Utopie zum Ziel setzt und das dann gegen die anderen durchsetzt, müssten sie doch schon haben. Und nein, ich meine das insofern, ich habe gar nicht verlangt, dass Sie das jetzt beweisen, sondern ich wollte damit sagen, ich habe den Eindruck, Sie machen sich gar nicht klar, was für eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen bloß die billige Forderung ist. Diese Gesellschaft würde es doch möglich machen, dass jeder ein halbwegs vernünftiges Einkommen hat. Ja, würde sie, will sie aber nicht. Ist es, ja, wie gesagt, Utopie finde ich das schlecht. Entweder man sagt, Leute, macht euch nichts vor, selbst für dieses, ich nenne es mal so, im Vergleich zu den reichtumsproduzierenden Potenzen, die der Kapitalismus tatsächlich hat, bescheidene Vorhaben von, da soll doch nicht gleich Elend einreißen, bloß weil jemand keinen Arbeitsplatz beim Unternehmen bekommt. Selbst schon mit diesem bescheidenen Antrag setzt man sich in Gegensatz zu sämtlichen Rechnungen mit dem Lohn, die tatsächlich stattfinden. Und ich habe immer den Eindruck, dass die Leute, die fürs Grundeigentum werben, sich diesen Gegensatz, den sie da ausdrücken, gar nicht ernst nehmen. Aber bitte, soll ich jetzt zu dem anderen Punkt noch was erzählen, oder? Ja, ich weiß nicht, wir haben ja nicht so ganz fürchterlich. Deswegen würde ich gerade gerne jetzt im Anspruch an Anschluss an das, was jetzt diskutiert worden ist, da mal drauf eingehen. Also ich versuche mich mal kurz zu fassen, weil ich auch deswegen, weil ich ein paar Es ist jetzt schade, wenn Sie auch gehen, weil das betrifft das, was Sie gesagt haben, durchaus auch, aber ist ja egal. Weil ich ein paar Standpunkte, die ich eigentlich gerade in meiner Kritik der Geisteswissenschaften erläutern will, schon in den Ausführungen entdeckt habe, die jetzt schon als Einwand gegen den ersten Teil gekommen sind. Deswegen ein paar kurze Überlegungen zu der Frage, was heißt eigentlich Freiheit der Wissenschaft bezogen auf die Sphäre der Analyse gesellschaftlicher Vorgänge. Wie gesagt, ich habe im Eingang gesagt, der Sache nach gilt für die Untersuchung gesellschaftlicher Verhältnisse haagenau das Gleiche wie für die Untersuchung von Naturverhältnissen. Man nimmt sich die gesellschaftlichen Gegenstände, Staat, Ökonomie, Geld vor und sagt, was ist das eigentlich, warum funktioniert das so, wie es funktioniert und warum kommen da welche Ergebnisse raus? Und das ist die Grundlage, um sich die Frage zu stellen, was ließe sich dran anders machen, wenn einem diese Ergebnisse nicht passen. Das ist der Ausgangspunkt. Freiheit der Wissenschaft heißt also nach der Seite hin in unserer Gesellschaft, das soll stattfinden. Und zweitens, so, darauf verpflichtet sich der Staat, dass er nicht die Ergebnisse und die Denkprozesse der Wissenschaftler zensiert. Also Freiheit heißt hier nicht Freiheit vom Einbruch der Privatinteressen des Kapitals in die Wissenschaft, sondern Freiheit heißt hier Freiheit von staatlicher Bevormundung der Wissenschaftler unter dem Gesichtspunkt dessen, was sie so über die Gesellschaft rauskriegen. Wie gesagt, mit der Einschränkung und der Festlegung, die in der Verfassung steht. Und das hat zusammengenommen etwas durchaus Merkwürdiges und zu dieser Merkwürdigkeit möchte ich im Einstieg ein bisschen was sagen. Es ist ja so, wenn man sich gesellschaftlichen Verhältnissen, Beziehungen zuwendet als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung, dann hat man es damit zu tun, dass diese Verhältnisse, die man da untersucht, nicht einfach so äußerlich von einem selber existieren wie die Natur, sondern da hat man es damit zu tun, dass diese Verhältnisse existieren und gängig gemacht werden auf Grundlage politischer Machtverhältnisse. Das drückt ja das aus, dass die Verfassung die Grundlage davon ist. Das Rechtssystem, das nationale Rechtssystem, das System von Erlaubnissen und Verboten, die Vorschriften, die für alle Beteiligten in dieser Gesellschaft gelten, sind die absolute Voraussetzung dafür, dass man sich dieser Verhältnisse überhaupt geistig annimmt. Das sagt diese Vorschrift, Freiheit der Wissenschaft entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Und das sagt ja was über die Art und Weise aus, wie in dieser Gesellschaft überhaupt über das Zustandekommen und das Nichtzustandekommen von Entscheidungen über richtig und verkehrt, für welche Interessen auch immer überhaupt passiert. Das sagt nämlich erstmal so viel aus, dass der Weg der Entscheidung nicht einer der theoretischen Debatte und der theoretischen Diskussion ist, wo Argumente für und wider gewälzt werden und dann man sich zu irgendeiner Art Konsens kommt in der Frage, was soll denn passieren, sondern die Frage, was passieren soll und was passiert, erstmal ganz grundsätzlich völlig getrennt von einem solchen theoretischen Erörterungsprozess in den Rechtsvorschriften existieren, die eingerichtet sind. Die Staatsorganisation, das staatliche Gewaltmonopol und die Eigentumsverhältnisse geben dieses Rechtssystem vor, auf Basis dessen jetzt über genau diese Gesellschaft nachgedacht wird. Das ergibt ein sehr eigentümliches Verhältnis von Theorie und Praxis in dieser Gesellschaft. Das habe ich vorhin mit dem Beispiel des Disziplinarverfahrens an meinen Kollegen damals deutlich machen wollen. Der durfte durchaus in seinem Lehrbetrieb sagen, dass er den Bau von Atomkraftwerken für eine grundsätzlich falsche Sache hält und auf keinen Fall dafür ist, dass das stattfindet. Der Übergang zu sagen, diesen Standpunkt organisiere ich als praktischen Standpunkt und setze mich dafür ein, dass das auch gesellschaftliche Wirklichkeit wird und halte mich dabei, das ist dann schon auch der Übergang, halte mich dabei nicht an die vorgeschriebenen Verfahren und Methoden der Entscheidungsfindung, wie sie halt hierzulande existieren, handelt einem dann sehr schnell die nicht nur Kritik, sondern auch den praktischen Standpunkt ein. Denken darfst du über diese Gesellschaft so ziemlich, was du willst. Aber aus diesen Gedanken praktische Realität zu machen, das hat der Logik und den Notwendigkeiten des eingerichteten Rechtssystems zu folgen und der eingerichteten Methoden, wie hierzulande aus einem Standpunkt gesellschaftliche Realität wird. Da muss man sich an diese Verfahren halten. Man darf theoretisch seine Meinung sagen, man darf sie auch einbringen, man darf Parteien wählen, man darf auch Interessensgruppen bilden, aber immer hat man die Frage der Gültigkeit des eigenen Standpunkts, des eigenen für richtig erkannten Einsicht zu relativieren an diesen Methoden der Entscheidungsfindung. Ich will das mal in einem Beispiel erläutern. Und ich will aus diesem Beispiel herausentwickeln, wie dann die Wissenschaft, wenn sie sich genau auf den Standpunkt stellt, ja, wir wollen kritisch über diese Gesellschaft nachdenken, aber wir anerkennen dabei als Voraussetzung, als praktische und gedankliche Voraussetzung, die Gültigkeit der bestehenden verfassungsmäßigen und rechtlichen Zustände, was die dann macht. Erstens ist es ja so, dass es gar nicht die Wissenschaft braucht, um Urteile darüber zu fällen, was eigentlich in dieser Gesellschaft los ist. Das macht jeder sowieso dauernd. Also jemand, der von einem Einkommen leben muss, dass er sich für unselbstständige Arbeit erwerben muss, braucht eine Ausbildung, ist also angewiesen auf einen Ausbildungsplatz und steht von dort her auf dem Standpunkt, weil dieser Ausbildungsplatz nötig ist, deswegen will ich den auch haben, der ist ein Mittel für mich, also soll der mir auch bereitgestellt werden. Ist damit konfrontiert, kaum geht er mit diesem Standpunkt auf die Welt los, dass so, wie er sich die Sache von seinem Interesse her zurechtgelegt hat, die Welt gar nicht ist. Die Ausbildungsplätze werden, sei es vom Staat oder sei es von Unternehmen, so gar nicht bereitgestellt, weder in der Quantität noch in der Qualität, wie er sie gerne hätte. Er stößt also mit seinem Interesse an eine Schranke und stellt fest, da sind andere Interessen unterwegs, die verhindern und beschränken meins. Das ist erstmal die Sachlage, dass da gegensätzliche Interessen an dieser Sache namens Ausbildung aufeinanderstoßen. Und dem wäre erstmal zu entnehmen, dass die verschiedenen Beteiligten, der Staat, der Ausbildung beruflich oder schulisch organisiert, die Unternehmen, die Beschäftigte nachfragen für ihre jeweilige Produktion und die Auszubildenden, die damit ihr Geld verdienen wollen, dass die alle von der Sache, um die es da geht, was Unterschiedliches oder sogar Gegensätzliches wollen, das einfach schlicht nicht zusammenpasst, weil es gar nicht danach organisiert ist, dass es zusammenpassen soll. Also, und das ist ja das, was ich versucht habe, mit meinem Vortrag ein bisschen zu machen, muss man sich dann die Frage getrennt vom privaten Interesse stellen, ja, wie ist denn das Ausbildungssystem hierzulande eigentlich organisiert, wenn sich da dauernd Interessen gegensätzlicher Art dran zu schaffen machen, die im Gegensatz zueinander stehen und die gar nicht für alle Beteiligten das rauskommen lässt, was die eigentlich wollen. Da kommt ja die Unzufriedenheit mit diesem System her. Und dieser Sachlage nimmt sich die Wissenschaft, wie sie geht und steht, hier auch an, und zwar so: Sie nennt diese Sachlage Problem. Und sie macht sich daran, für dieses Problem Lösungen zu finden. Das heißt dann Probleme der Organisation des Ausbildungswesens. Und mit dieser Umdefinition dessen, worum es darum geht, stellt sich die Wissenschaft im Ausgangspunkt auf den Standpunkt eines Vorurteils. Sie stellt sich nämlich auf den Standpunkt, weil es doch das Interesse der Gesellschaft an Ausbildung gibt. Deswegen müssten doch die verschiedenen Interessenten an ihr letztlich dasselbe wollen und zu einem vereinbarlichen Ergebnis kommen. Hier stellt sich also sozusagen ideell auf den Standpunkt des Zusammenpassens der Interessen der Auszubildenden, des Staates und der Unternehmen und erforscht dann die Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt, wie könnte man ein solches Zusammenpassen hinkriegen. Es ist, wenn man jetzt diese Fragestellung mal bezieht auf ihren Ausgangspunkt, muss man sagen, liegt hier ein Gegenstandswechsel, ein Themenwechsel vor. Weil das Interesse hat von allen drei Beteiligten keiner. Der Auszubildende will einen Ausbildungsplatz. Der will nicht, dass allgemein und überhaupt Ausbildung und sein Interesse zusammenpassen, sondern dass sein Interesse mit dem zusammenpasst, was gerade da ist. Kriegt er aber nicht. Der Staat hat ein Interesse, seine Ausbildung so zu organisieren, um möglichst immer genau die Qualifikationen bereitzustellen, von denen angenommen wird, dass sie vielleicht in 2 oder 3 Jahren gebraucht werden. Der hat also auch nicht ein Problem einfach des Zusammenpassens zwischen der Nachfrage der Auszubildenden und den Unternehmen, sondern der hat ein Interesse daran, dass dieses Zusammenpassen unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit für die Wirtschaft stattfindet. Und ihnen übrigens daneben auch möglichst noch wenig kostet. Und die Unternehmen haben schon gleich gar nicht das Problem des Zusammenpassens, sondern die betrachten die verfügbare Zahl von möglichen Einzustellenden, Auszubildenden unter dem Gesichtspunkt ihrer betrieblichen Organisation und nehmen halt die sie brauchen und die anderen lassen sie im Regen stehen. Also unter der Überschrift, es muss doch eine Lösung geben für das Problem des Nicht-Zusammenpassens der verschiedenen Interessen unter dieser Gesellschaft, definiert, das ist meine Behauptung, das ist eigentlich das Prinzip dessen, was Gesellschaftswissenschaft hierzulande tut, wenn sie nützlich sein will, definiert die Gesellschaftswissenschaft die gesellschaftlichen Gegensätze um in mangelhafte Verwirklichung des Zwecks, dass sie doch zusammengehen müssten. Das klingt wie eine bloße Wiederholung des Standpunkts der Beteiligten, ist es aber nicht. Denn erstens gibt es dieses Subjekt, was da unterwegs ist. Das heißt dann wir oder das heißt dann die Gesellschaft gar nicht. Es gibt gar kein ideelles Subjekt namens Gesellschaft, das irgendwie ein Problem hätte, dass seine verschiedenen Abteilungen zusammenpassen müssten. Es gibt welche, die was zu sagen haben in bestimmten Abteilungen und deren Interessen und es gibt die anderen. Und es gibt Gründe, warum das, was die einen wollen, nicht so recht zusammengeht mit dem, was die anderen wollen. Aber dieses abstrakte, getrennt von der Konkurrenz existierende Interesse, alle Gegensätze der Gesellschaft sollten doch bitteschön aufgehen. Das existiert schlicht und einfach in der Sache gar nicht, sondern es existiert nur in der Vorstellungswelt eines Wissenschaftlers, der sich die Gesellschaft unter dem Blickwinkel anschaut. Was könnte ich denn für Lösungen für diese Vereinbarkeit von Interessen anbieten, von denen er selber gerade mitgekriegt hat, dass sie aus guten Gründen nicht zueinander kommen. Das ist einerseits ein praktizierter Idealismus. Und mit Idealismus meine ich eben genau das. Man macht sich eine Art positiver Vorstellung von der Sache, die man sich da vornimmt, getrennt und unabhängig von dem, wie es wirklich in ihr zugeht. Und an dieser Vorstellung wird die Realität gemessen und die wird dann auch ganz verfremdet. Die ist dann gar nicht mehr das, was sie ist, nämlich positiv, worum geht es den staatlichen Instanzen, worum geht es den Unternehmen, worum geht es denjenigen, die einen Lebensunterhalt durch Lohn verdienen müssen. Warum stehen diese Interessen im Gegensatz zueinander? Sondern alles, was die Agenten der Produktion tun, ist auf der einen Seite hin negativ bestimmt, als Abweichung davon, dass es doch eigentlich allen ums Zusammenpassen zu gehen hätte. Und zweitens als Möglichkeit einer besseren Organisation, dass alle wie zueinander finden. Man subsumiert die wirklichen gesellschaftlichen Verhältnisse, die wirklichen gesellschaftlichen Gegensätze unter die Vorstellung eines abstrakten Aufgehens. Und so stellt man erstens eine falsche Frage in den Ausgangspunkt seiner Untersuchung und gibt deswegen notwendigerweise auf diese Frage auch lauter verkehrte Antworten. Was leistet eigentlich diese Art, über die Gesellschaft nachzudenken? Und inwiefern ist das eigentlich überhaupt nützlich? Unter dem Maßstab, den ich an der Naturwissenschaft erklärt habe, nützlich eben für das Vorankommen der politischen und ökonomischen Verhältnisse, wie sie existieren. Erstens leistet diese Umdeutung der Gegensätze der Konkurrenz und der Gegensätze zwischen Interessen der Staatsagenten und den Bürgern auf verschiedensten Feldern. Erstens leistet er was für den Wissenschaftsbetrieb selber. Auf diese Weise konstruiert sich nämlich der Wissenschaftsbetrieb seine Forschungsgegenstände, vielleicht sogar einen Lehrstuhl. Man kann dann Trends der Entwicklung des Ausbildungswesens untersuchen. Man kann der Frage nachgehen, warum immerzu alle Beteiligten die Entscheidung, die sie zu treffen haben, nicht so treffen, wie sie eigentlich zu treffen wären. Man kann also ganz viel Rätsel aufwerfen und diese Rätsel beantworten unter dem Gesichtspunkt, immerzu wüsste man doch den Weg, wie es richtig ginge, aber die jeweiligen Beteiligten, die jeweiligen Akteure schlagen die merkwürdigerweise immerzu nicht ein. Dass die Konkurrenz der Unternehmen unerwünschte Ergebnisse produziert, dass da Sachen rauskommen, wie zum Beispiel jetzt die Krise, die keiner gewollt hat, das nimmt man einfach als Sachlage, als so ist es nun mal so und macht quasi ein Bild neben dieser Sachlage, wie es denn doch ginge, dass solche Missgeschicke in Zukunft zu vermeiden wären. Und das ist im Übrigen auch das, was die Wissenschaft dann für die verschiedenen Akteure leistet. Der Staat kann sich dann zum Beispiel auf die Ergebnisse solcher Forschungen berufen und kann sagen, das, was er sowieso vorhatte, das ist auch wissenschaftlich begründet, weil die Wissenschaft hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung des Arbeitsmarkts geht in folgende Richtung und daran orientieren wir uns. Aber das tut durchaus auch ist durchaus auch nützlich für diejenigen, die Forderungen nach Ausbildungsplätzen stellen, wenn die Wissenschaft herausbekommt, dass es doch der Gesellschaft insgesamt besser bekäme, wenn es mehr Leute gäbe, die gut ausgebildet sind. Dann kann man sich auch auf wissenschaftliche Ergebnisse berufen und sagen, das ist nicht bloß mein Interesse. Das ist sowieso schon immer blöd zu sagen, das eigene Interesse wäre ein bloß, das ist es ja nun mal. Das ist nicht bloß mein Interesse, sondern das ist für den gesamten Laden überhaupt gut, wenn du, lieber Staat, was dafür tun würdest, dass ich einen Ausbildungsplatz bekomme. Und für die geistige Betreuung, für das Selbstbewusstsein der Gesellschaft insgesamt, also aller Beteiligten, leistet diese Art, die Gegensätze der Konkurrenz und die Gegensätze zwischen Staat und Bürgern zu betrachten, als Fälle mangelhaften Gelingens von Zusammenarbeit, sehr viel, weil es bebildert die Vorstellung, Es gäbe sowas bei uns wie einen gemeinsamen Zweck aller Beteiligten, allerdings in der Fassung, dass dieser allgemeine Zweck sehr, sehr abstrakt daherkommt, nämlich eben als so ein allgemeines Harmonieideal, wo doch alle was davon hätten, wenn die Gegensätze zueinander fänden. Das will so eigentlich keiner, das Zusammenkommen. Aber die Vorstellung, dass es darum bei allem ginge, was man tut, die ist sehr gut, um sich die Verhältnisse, die einem nicht bekommen, als welche zurechtzulegen, die doch anders sein könnten, wenn nur alle ein wenig guten Willen zeigen würden. Das ist, wenn man so will, das gute Gewissen der tatsächlich existierenden Klassengesellschaft, das Bild einer wechselseitigen Dienstleistung. Keiner tut mehr was, was er tut, einfach für sich und wegen seiner eigenen Interessen, sondern alle tun das letztlich, damit das große Ganze funktioniert. Das möchte sich eigentlich gerne jeder einbilden und das ist auch eine Art Kritik, die der Staat durchaus gut findet, weil da werden ihm ja dann gute Absichten bescheinigt. Er will ja das Beste für alle Beteiligten. Und dass diese guten Absichten sich aus irgendwelchen Gründen nie realisieren, macht den Zweck, den er da verfolgt, nicht schlecht, sondern verweist nur auf mangelhafte Einsicht und Vernunft der Politiker. Das ist eine, ich mach mal das Argument noch zum Schluss, das ist eine sehr seltsame Art und Weise für die herrschenden Verhältnisse Partei zu ergreifen. Die Geisteswissenschaft, die Gesellschaftswissenschaft macht es gar nicht so, dass sie hergeht und sagt, oh prima, alles, was die Merkel macht, finde ich ganz toll. Die macht es auch nicht so, dass sie hergeht und sagt, alles, was die deutschen Unternehmen so produzieren, finden wir prima. So geht ihre Parteilichkeit gar nicht. Sondern die ist parteilich gar nicht für ein bestimmtes Interesse in dieser Gesellschaft, sondern parteilich für die Vorstellung eines prinzipiellen, für einen guten Zweck herrschenden Willens zur Zusammenarbeit aller Beteiligten. Und ihre Kritik an den Beteiligten besteht dann auch immer darin, dass die eben sich diesem eigentlich doch existenten allgemeinen Zweck verweigern, statt ihm in ihren Aktivitäten zu folgen. Die Herrschaft macht Fehler, wenn sie sich nicht um die allgemeine Harmonie der Interessen bemüht. Und wie gesagt, diesen Vorwurf lässt sich die Politik gerne machen, weil ihr damit ja prinzipiell bescheinigt ist, dass sie eine Dienstleistungsveranstaltung an den Interessen ihrer Bürger ist. Und das Letzte ist, das ist die Art und Weise, wie die Wissenschaft sich gleichzeitig zuständig erklärt für die Verbesserung der Gesellschaft und unzuständig. Zuständig ist man ja, wenn man so will, als ideeller Ratgeber. Wenn man die Entwicklung des Arbeitsmarkts oder die Entwicklung des Ausbildungswesens unter der Sichtweise untersucht, wie kriegen es alle Beteiligten hin, dass ihre Interessen an diesem Arbeitsmarkt zusammengehen, dann spielt man sich ja selber als die Instanz auf, die eigentlich für alle gesellschaftlichen Probleme Lösungen wüsste, erklärt sich also auch zuständig dafür, dass Sachen besser gemacht werden, die gestern noch verkehrt gemacht worden sind. Und unzuständig erklärt man sich damit zugleich deswegen, weil es ja dann doch wieder die Politiker, die Parteien, vielleicht nicht gerade die, die dran ist, aber dann eine andere sind, die die tatsächliche Entscheidungsmacht haben, die dann beauftragt werden, ihre Sache besser zu machen. Das kann man übrigens gerade sehr schön studieren an der Rolle des Volkswirts als Ratgeber, der dann die Zeitung damit vollschreibt, was er alles wüsste, wie die herrschende Politik die Krise besser in den Griff bekäme. Bloß dummerweise macht sie das immer nicht, was er ihnen sagt. Die Wirkungen der Politik, die negativen Wirkungen der Politik für die Leute und aber auch durchaus für die Gesellschaft als Ganze, die verdanken sich eben gar nicht dem, dass die Politik sich irrt dass sie sich irgendwelchen Täuschungen unterliegt, dass sie sich in den Sachen nicht auskennen würde, die sie da behandelt, sondern die verdankt sich den Interessen, die sie verfolgen. Und deswegen ist es eigentlich eine der Hauptleistungen dieser Wissenschaft, immer so zu tun, als wäre es letztlich so, dass alles, was in dieser Gesellschaft passiert, aufgrund rationaler Entscheidungen passieren würde. Das ist eben nicht wahr, sondern die Frage, wessen Urteil über die Sache gilt und wessen Interesse an der Sache gilt, entscheidet sich gar nicht an dem Wissen darüber und an den Kenntnissen über die Sache, sondern an der Machtposition und der Entscheidungsposition, in der einer, sei es in der Ökonomie oder sei es in der Politik, sitzt. Zusammengefasst, dieses Bild der Konkurrenz, wo Unternehmen gegeneinander mit dem Einsatz von Arbeitskraft um Märkte und Gewinne konkurrieren, wo die Leute festgelegt darauf sind, miteinander um die da bereitgestellten Arbeitsplätze zu konkurrieren und wo allesamt gewusstermaßen die Ergebnisse dieser Konkurrenz unbeherrscht sind, ist die eine Abteilung, und die Staatsgewalt, die sich qua Recht, qua Verbieten und Erlauben drum kümmert, dass der ganze Laden halbwegs funktioniert. Die Beurteilung und Betrachtung dieser Verhältnisse unter dem Gesichtspunkt oder dem Vorurteil eines ideellen Gemeinschaftswerks, was eigentlich rauskommen müsste und was immerzu nicht rauskommt, ist, wie gesagt, die Weise, wie die Wissenschaft sich für die Gesellschaft nützlich macht, nicht als Instrument der wirklichen Beseitigung irgendwelcher Probleme, aber als Instrument für die Vorstellung, wie eine Lösung ginge, wenn man sich auf den dafür nötigen Standpunkt stellen würde. Konjunktiv ist da der Standpunkt. Und das ist auch ein sehr arroganter Standpunkt, das muss man schon auch dazu sagen, weil einerseits bescheinigt er ja den wirklichen gesellschaftlichen Akteuren, dass sie keinen blassen Schimmer haben, was sie eigentlich tun, wenn sie so tagtäglich unterwegs sind. Das weiß nur die Wissenschaft von ihnen. Sie hat den Durchblick, wie es wirklich funktioniert. Die normale Menschheit und die Politik ist eigentlich immer zu in Unkenntnis der Wirkungen ihrer eigenen Aktivitäten. Und selbst wenn man sagen würde, das ist so, dann ist die Wissenschaft gar nicht darum bemüht, diese Unkenntnis zu beseitigen und diese Irrtümer aufzulösen, sondern stellt sich richtig neben sie und sagt, wir wissen für eure Probleme die Antworten, die ihr immerzu nicht zustande bringt. Und zynisch ist das Ganze letztendlich eigentlich schon auch, weil es nämlich als Ergebnis die Zuständigkeit der Politik für die Organisation der Lebensumstände der Menschen unterschreibt und sagt, ja, die sind als die Machthaber eigentlich dann auch die Ansprechadresse für unsere Beratung und fürs Bessermachen. Und die Leute, die in dieser Gesellschaft leben, müssen dann eben sehen, dass sie mit den Angeboten, die sie von oben kommen, zurechtkommen oder auch nicht. Gut, ich mache dann an der Stelle mal Schluss. Ich wollte das eigentlich noch an einem Beispiel erläutern, aber das wird jetzt wahrscheinlich zu lang, wenn wir dann noch zu dem anderen Vortrag rübergehen wollen.